Moin Moin, gute Servus, Konnichiwa alle miteinander. Erster Stelle ist ein neues Concussion Protocol, wie versprochen. Mit dem Draft so kurz ne, vor, wo es sowas losgeht. Jede Woche gibt's Content, Ostern halt vielleicht einen Tag später als geplant, aber da müssen wir alle durch. Ich hoffe, ihr genießt die Feiertage, ne? Bleibt zu Hause und zieht euch den Mist hier rein. Und es geht heute, das kann ich euch jetzt schon verraten, um Quarterbacks. Feuer frei. Quarterbacks. Lasst uns über Quarterbacks sprechen, weil nichts kann den Draft so sehr beeinflussen wie Quarterbacks. Das ist seit, das war schon immer, war ein Quarterback irgendwie mehr im Draft als jeder andere Spieler, aber gefühlt in den letzten 10 Jahren ist das nochmal eine ganz andere Dimension geworden, was ein Quarterback im Draft bedeuten kann und was er für ein Team bedeuten kann. Und wir haben natürlich einige spannende Spieler und wir haben auch einige Teams, die, ja, wo es irgendwie auf der Stirn quasi steht, dass sie einen Quarterback holen werden. Aber ich dachte mir, lass uns doch mal das Ganze so ein bisschen anders betrachten, aus einem anderen Blickwinkel. Lass doch mal über Teams und Strategien und Spieler reden. Und es kommt ganz anders, weil gutes Beispiel, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, hat so keiner kommen sehen, hatte keiner auf der Uhr. Und warum soll nicht auch dieses Jahr irgendeiner daherkommen, der sagt, oh, guck mal hier, wir spielen mal ein ganz anderes Lied jetzt hier. Und genau darum geht es jetzt und ich spinne mir einfach mal ein aus. Es ist gar nicht so gesponnen, es ist tatsächlich, finde ich, an jedem Team, jedem Spieler, jedem Pick, jedem alles hier ist auch definitiv ein Funken Wahrheit dran und es kann womöglich alles so kommen, wer weiß das schon. Feuer frei würde ich sagen, los geht's mit den Redskins. Tatsächlich, sie picken an 2 und jeder redet eigentlich über Chase Young, auch ich, seit Wochen. Chase Young ist für mich der Pick bei den Redskins überhaupt ganz, ganz kein Thema, ne? Vielleicht ist es auch mal Isaiah Simmons, auch der, glaube ich, würde Ron Rivera extrem gut gefallen. Aber dann seien wir doch mal realistisch. Die Redskins, dass sie raustraden aus diesem Pick, egal in welche Position, 5 oder 6, das ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, wir reden, wenn ein Trade, dann eher Detroit/die Giants. Ich glaube, an 2 hochtraden ist dann doch schon wieder ziemlich teuer, auch für Miami. Möchte man das? Möchten die Redskins so weit runtergehen? Weiß ich auch nicht. Und schauen wir uns doch mal den Quarterback-Room an. Das ist ein Dwayne Haskins. Also wenn Josh Rosen schon nach einem Jahr gefeuert wurde, Dwayne Haskins war einfach absolut unterirdisch und nicht NFL-würdig letztes Jahr. Absolut nicht. Kyle Allen wurde jetzt geholt aus Carolina, das ist aber eine ganz logische Verpflichtung. Das macht jeder Headcoach ganz gerne, dass er sich auch einen Quarterback holt, der ihn, sein System und so weiter kennt. Das ist einfach, das gibt's jedes Jahr wieder, ne? Also deswegen, das ist überhaupt nicht überraschend, das ist aber auch nicht die Lösung. Und dann, ja, Alex Smith. Alex Smith ist ein größeres Fragezeichen geht ja gar nicht mehr. Wenn Cam Newton schon ein großes Fragezeichen ist, Alex Smith ja noch ein ewig größeres und der ist auch noch ein paar Jahre älter. Also da mag ich gar nicht dran glauben und mich mit beschäftigen oder überhaupt spekulieren, dass Alex Smith irgendwo aus der Versenkung hervorkommen könnte. Also Ron Rivera wäre also nicht der Erste, der sagt, hey, warte mal, wir haben letztes Jahr in der ersten Runde einen Quarterback gedraftet, aber lass es nochmal tun. Arizona, letztes Jahr, ganz frisches Beispiel. Und auch Ron Rivera hat das schon mal so gemacht. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber er hat es so gemacht. 2010 haben die Carolina Panthers Jimmy Clausen gedraftet in der 2. Runde. Der war dann auch größtenteils Starter 2010. Hatte, glaube ich, 3 Touchdowns und 9 Interceptions in 10 Spielen oder so. John Fox musste gehen. Ron Rivera kam. Und wen hat er mit dem allerersten Pick geholt, den er hatte? Cam Newton, obwohl man im Jahr zuvor einen hohen Second-Round-Pick ausgegeben hat für Clausen. Also, warum sollen die Redskins nicht selber sagen, der zweitbeste Spieler auf dem Board für uns ist Tua oder Herbert? Also, ich würde es nicht ganz ausschließen, dass die Redskins selber sich einen Quarterback holen, weil tatsächlich finde ich, Chase Young ist für mich der beste Spieler auf dem Board. Grundsätzlich. Auch wenn Joe Burrow noch da ist. Aber die Redskins sind jetzt auch nicht zwingend auf einer Suche, auf der Suche nach einem Spieler auf seiner Position. Nee, nicht unbedingt. Deswegen fände ich die Chance, dass die Redskins sagen: Moment mal, hallo, hallo, ihr habt die ganze Quarterback-Sause hier komplett ohne uns gemacht. Schließe ich nicht aus, absolut nicht. Und weiter geht's, weil so lustig ist, wenn die Redskins also doch wen auch immer nehmen, aber kein Quarterback, wie wäre es denn mit Detroit? An 3. Das ist ein gern genommenes Team als Trade-Partner, und macht für mich auch extrem Sinn, weil von 5 auf 3 bzw. 6 auf 3, das ist durchaus machbar. Das kostet dich jetzt noch nicht ganz die Welt. Aber auch die Lions, finde ich, sollte man nicht komplett ausschließen aus dem Thema Quarterback. Jetzt kommt natürlich jeder und sagt: Die haben noch den Stafford, bist du denn irre? Genau, den haben sie. Das ist einer der teuersten Quarterbacks in der NFL. Der kostet, ich glaube, 33 Millionen Dead Money diese Saison 2020. Und nächste Saison sind es 19 Millionen. Das ist immer noch verdammt viel Dead Cap Hit. Nächste Saison und Dead Money. Aber durchaus Geld. Naja, also besser als 33, ne? Also man spart 14 Millionen, wenn man ihn entlassen würde oder verkaufen würde. Also ich halte das nicht für ganz, ganz, ganz ausgeschlossen. Es ist, er hat noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen, noch nie ein Division-Title gewonnen, war in den letzten 2 Jahren, ne, verletzt, verletzt, verletzt. Es ist sicherlich, sage ich jetzt mal, die Chance ist geringer als bei Washington in meinen Augen, aber sie ist auch nicht komplett ausgeschlossen. Der Grund, warum ich eher dagegen tendieren würde am Ende des Tages, ist die Tatsache, dass Matt Patricia und auch der GM stark unter Druck stehen in Detroit und du schon auf jeden Fall jetzt abliefern musst. In dem Moment, wo du jetzt einen Quarterback draftest, entsteht ja eine ganz neue Dynamik in deinem Team und eigentlich so ein, naja, der spielt dann irgendwie 2021, 22. Also, und das kann man sich in Detroit, glaube ich, nicht leisten. Deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus, was passiert. Aber ich würde es halt nicht kategorisch ausschließen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wen haben wir denn hier noch? Ja, wie wäre es denn mit den Patriots, die einen Brady-Nachfolger holen? Ja, also ich persönlich bin nicht so ein Riesenfreund dieser Idee. Ich glaube, dass Bill Belichick überhaupt kein Problem damit hat, Jared Stidham spielen zu lassen. Der Junge hat intern sehr gute Noten bekommen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass Belichick ehrlich gesagt gar keinen Bock hat, in der ersten Runde einen Quarterback zu draften. Warum soll er das tun? Das hat er doch noch nie getan. Und mit allen, die er da so hatte, da hat er doch auch jetzt nicht unbedingt immer ins Klo gegriffen. Also klar gab es da auch mal ein paar Typen, die irgendwie am Ende nichts geworden sind, aber also ein Garoppolo war jetzt nicht so, ja, und ein Brissett und noch einige andere dabei, ja, also ein Hoyer und. Also warum soll man nicht erst in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde zuschlagen können und erfolgreich sein? Aber natürlich hat man auch andererseits gesehen, dass die Patriots in den letzten Jahren eben Dinge auch anders gemacht haben, als wir sie gedacht haben oder wir dachten. Wir kennen ja die Patriots. Die draften doch nicht einen Running Back in der ersten Runde. Haben sie getan. Die draften doch nicht einen Wide Receiver in der ersten Runde. Haben sie getan. Ach, die lassen den Tooney gehen, weil die jedes Jahr ihren besten O-Liner gehen lassen. Oh, Franchise Tag. Also irgendwie haben die Patriots in den letzten 3 Jahren auch immer wieder Dinge getan, die wir eigentlich ausgeschlossen hatten. Deswegen. Wer weiß, vielleicht ist ein Jordan Love noch verfügbar an 23 oder irgendwo in der Area um die 20 rum. Man müsste vielleicht ein bisschen hochtraden. Und die Scouts streiten sich ja sehr. Was ist Jordan Love? Ist er der nächste Josh Allen oder Lamar Jackson oder doch gar nichts davon? Und ist das überhaupt ein Patriots Quarterback? Aber wie gesagt, wir haben in den letzten 3 Jahren vieles von den Patriots gesehen, das wir nicht für möglich gehalten haben. Vielleicht ist Jordan Love die Antwort. Vielleicht ist es auch lieber ein Justin Herbert und man geht in die Top 10. Ha, würde New England wirklich sowas tun? So weit nach oben? Da, ich glaube, da hört es tatsächlich auf bei mir. Also ich glaube, das wird nicht passieren, dass man sich in die Top 10 hochtradet. Das kann ich mir. Also das ist so unbelichickisch. logisch. Das sehe ich gar nicht. Aber grundsätzlich müssen wir uns mit dem Gedanken befassen, dass die Patriots es tun und vielleicht tatsächlich entgegen aller Prognosen und für möglich Haltungen auch in der ersten Runde. Jemand anders, der in der ersten Runde, sorry, Mikrofoncheck, jemand anders, der in der ersten Runde, glaube ich, nicht ganz auszuschließen ist als Quarterback-Jäger, sind die Jaguars. Ich selbst habe sie auch im letzten Draft auf Jordan Love angesetzt mit ihrem zweiten Pick. Für mich sind die Jaguars ein Team, bei dem Cam Newton absolut Sinn machen würde. Das wäre der Spieler, der sie wirklich weiterbringen könnte. Ich bin ein großer Freund von Gardner Minshew, aber ich bin trotzdem nicht davon überzeugt, dass wir Gardner Minshew in 5 Jahren noch als Starter in der NFL sehen werden. Und eigentlich wäre es dann logischer zu sagen, man holt sich einen richtig guten, erfahrenen Quarterback. Aber ja, du weißt ja nicht, mit Cam, das kann ja alles noch lange dauern und keiner kann sagen, wann und wie und ob und überhaupt. Deswegen durchaus denkbar, dass die Jaguars, die auch einen Top-10-Pick haben, sagen, wir kommen hier mal von links rein, weil wir stellen sowieso gerade unseren Kader komplett auf den Kopf. Lass doch einfach hier ein Risiko gehen. Oder wir nehmen unseren zweiten Pick und gehen da nochmal auf Quarterback. Also ich kann mir, die sind eh in einer Art, ich will es nicht Rebuild nennen, aber der Ausverkauf der Defense, der lässt dieses Wort irgendwie dann doch schwer, dass man nicht dieses Wort nutzt. Also warum nicht auch nochmal komplett einen Rebuild machen? Ich könnte es mir mit Abstrichen, ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Ein Team, das keinen Pick in der ersten Runde hat, aber meiner Meinung nach unbedingt auf Quarterback gehen muss, sind die Indianapolis Colts. Wir reden ja immer gern von eben einem Brady-Nachfolger in New England oder von einem Rivers-Nachfolger bei den Chargers oder die, was machen eigentlich die Saints mit Breeze und braucht man jetzt auch schon in Green Bay? Also diese Teams, dieses Ewige, die brauchen noch irgendwann einen Erben. Wer wirklich eine Lösung braucht, sind die Colts. Philip Rivers hat für 1 Jahr unterschrieben. Genau 1 Jahr. Nicht mehr, nicht weniger. Ich finde, ich verstehe diese Entscheidung. Ich verstehe Rivers, Frank Reich. Das hat sehr gut funktioniert bei den Chargers. Bring's wieder zusammen. Toll. Ich verstehe auch, dass man sagt, Jacoby Brissett, das war nicht das, was wir sehen wollten. Mal gucken, was mit dem Jungen überhaupt passiert. Gut vorstellbar, dass er am Draft Day irgendwo anders noch hinwandert. Dennoch war der Move auf eine gewisse Weise sehr untypisch für das, was Frank Ballard, der GM, in den letzten Jahren so gemacht hat. Der eigentlich immer so unter dem Radar, eher so kleinere Moves. Und dann gehst du halt los und holst den Quarterback für 25 Millionen für genau 1 Jahr. Das ist ja schon so ein, dann lass mal jetzt ganz vorne angreifen Move. Man will also offensichtlich jetzt mit dem Kader, den man hat, und dem ist ja nun nicht so schlecht, einen wirklich großen Sprung machen. Okay, aber was kommt denn danach? Also kann Rivers dann noch 1 Jahr oder noch 2 Jahre? Geht das? Hau das nochmal hin? Hat er das noch in sich? Es gibt keinen Plan B. Und das überrascht mich total. Das ist gar nicht Frank Ballard-like. Und deswegen bin ich absolut überzeugt, dass die Colts im Draft einen Quarterback holen werden, und zwar relativ früh. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den 34. Pick, den sie haben, versuchen werden zu traden, wieder aggressiv sein werden, versuchen in die erste Runde noch zu kommen, wenn denn da noch einer übrig sein sollte, so um den 25. Pick rum. Und sonst an 34 jetzt einen Quarterback zu nehmen, wenn die Top 4 weg sind, halte ich für einen ganz schönen Reach. Aber ich glaube, die Colts werden sehr aktiv sein, was das Thema Quarterback angeht, weil das ist halt jetzt nur 1 Jahr. Und das ist sehr ungewöhnlich für das, was die Colts da in den letzten Jahren gemacht haben, dass sie so sich so auf nur das Hier und Heute festlegen. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie auf dem Quarterback-Markt im Draft sein werden. Und was machen eigentlich die Steelers? Das fragen sich nicht nur Flo. Mason Rudolph nach seinem Bankdrücker-Dasein zum Saisonende ist eigentlich klar, der Junge ist durch, das ist nicht die Antwort, das ist nicht die Lösung und der Hodges ist definitiv auch nicht der Nachfolger von Big Ben. Der Big Ben ist jetzt auch schon der Old Ben mit 38. fehlte 2019 erstmals richtig lang, 14 Spiele ausgefallen. Allerdings hat er überhaupt in seiner Karriere nur viermal die kompletten 16 Spiele gemacht. Also so ganz ohne ging es nie. Und in dem hohen Alter muss man ja davon ausgehen, dass das dann irgendwie vielleicht auch so ein leider ein Trend wird. Für mich ist ganz klar, die Steelers, die ja auch keinen First-Round-Pick haben, müssen auf Quarterback irgendwas machen. Müssen sich einen möglichen Nachfolger züchten. Egal, From, Ethan Hurts, die sollten alle auf der Liste stehen, der Steelers. Vielleicht auch ein Josh Rosen, wer weiß das schon. Aber ich glaube, auch die Steelers werden hier ziemlich früh, vielleicht direkt Runde 2 oder aber auch direkt 3, 4, müssen die aktiv werden und einen Quarterback holen, ganz, ganz klar. Und dann habe ich mir auch noch was in die andere Richtung überlegt. Und da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Wir reden alle immer über Miami und über die Chargers, aber was ist denn, wenn beide Teams es nicht tun? Wie sehr müssen beide Teams diesen Move machen? Ich finde, gerade bei den Chargers finde ich halt, dass es sehr ruhig ist ums Thema Quarterback. Ich weiß, dass die O-Liner eingeladen haben, aber Quarterback hört man gar nichts. Bei den Dolphins hört man eher Herbert statt Tour. Aber trotzdem ist die Frage, tun sie es wirklich beide am Ende? Müssen die Dolphins unbedingt einen Quarterback holen? Könnten sie auch? Sie haben sehr viele Moves in der Free Agency gemacht. Ich finde auch viele davon ziemlich gut. Kann man nicht auch mit Fitzpatrick noch ein Jahr gehen? Und einen Rosen dahinter? Wozu hat man den Rosen geholt? Könnte man daraus was bauen? Könnte man? Und dann vielleicht in ganz andere Positionen füllen, weil Lücken gibt es immer noch genug in dem Kader. Und was mit den Chargers? Könnten die nicht mit Tyrod Taylor? Ich meine, sie erzählen es zumindest jedem, der es nicht hören will. Das geht schon klar mit ihm. Und der trainiert ja auch mit Cam. Vielleicht ist Cam eher interessanter für sie. Also, ich bin hier zwar auch der Meinung, dass beide Teams auf dem Quarterback-Markt aktiv sein werden, im Draft. Es würde mich aber auch nicht komplett schockieren, wenn eines der beiden Teams in den Top 10 dann halt doch nicht zuschlägt. Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Gerade als Dolphins-Fan oder Chargers-Fan, wie seht ihr das? Und apropos Dolphins-Chargers, zu guter Letzt Tour. Kommen wir noch zu Tour, denn das ist was nicht spekulativ ist, sondern einfach Tatsache, Tour fällt, Tour droppt. Und das ist eigentlich auch gar nicht so überraschend. Ne? Also man hört jetzt von einigen Teams und GMs, die wohl natürlich sich Sorgen machen aufgrund der Verletzung. Ich glaube aber, er hat ja jetzt nochmal ein Tape rumgeschickt. Ich glaube aber, die Hüfte ist okay. Er ist sicherlich noch nicht, also rein so fit. Ja, er ist vielleicht gesund geschrieben, aber natürlich noch nicht in der Form, die man hat, wenn man monatelang durchtrainiert. Das kriegst du aber wieder weg. Aber ich glaube, das gesundheitliche Problem, was ich wie er sehe und was, glaube ich, auch viele GMs sehen, ist einfach seine Verletzungshistorie. Und vor allen Dingen Sachen wie Knöchel, die immer wieder auftreten. Das, glaube ich, macht einigen richtig zu schaffen. Das ist ein Million-Million-Dollar-Investment, was du da machst. Und das muss funktionieren. Und wenn du in diesem Jahr eben nicht 1000 private Workouts hast und nicht die Möglichkeit hast, einen Pro-Day noch dir reinzuziehen und am schlimmsten, du kannst ihn nicht von deinen Ärzten durchchecken lassen, sondern du musst dich auf Reports verlassen von anderen Ärzten. Ich glaube, was Schlimmeres gibt es für NFL-Teams nicht. Und ich glaube, das spielt bei einigen eine riesengroße Rolle, wenn es darum geht, so viel Geld in so einen Spieler reinzupumpen. Dann soll es allerdings auch welche geben, die so ein bisschen der Meinung sind, der Junge ist ein System-Quarterback. Das finde ich überraschend. Das sickert jetzt aber tatsächlich so hier und da so lang, dass einige sagen, der hat eine wahnsinnige O-Line hinter sich, wie kein anderer Quarterback im College, beziehungsweise vor sich. Und dann schauen wir mal, mit Judy und Rux hat er vielleicht die beiden besten Receiver dieses Jahr im Draft auch noch für sich als Waffe gehabt. Also, das hat das Leben schon leichter gemacht. Das stimmt natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit einem Herbert, dann stimmt das natürlich. Finde ich dennoch ein bisschen weich. als Argument. Es ist aber tatsächlich so, dass man das jetzt derzeit liest, dass es GMs gibt oder Scouts oder Owner, die da so ein bisschen in die Richtung tendieren und sagen, das gefällt uns nicht. Fakt ist, jedes Jahr gibt es Spieler, 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die aufgrund einer Medical History richtig böse fallen. Das ist einfach die Natur der Sache, dass Teams sagen, Alter, wenn das für mich ein Top 5 oder Top 10 Spieler ist, dann gebe ich dem so viel Geld und am Ende spielt er nicht für mich, kann ich nicht machen. Und das ist was, was jetzt, glaube ich, gerade so richtig die Runde macht. Jetzt, wo der Draft kurz vor der Tür steht, werden Teams nervös und stellen fest, mit dem ganzen Tamtam, was der hinter sich hatte und wir können es nicht selber checken, ist es ein wahnsinniges Risiko auf einmal. Und gar nicht wegen der Hüfte. Gar nicht unbedingt die Hüfte. Sondern ganz allgemein, dass wir die Reports nicht selbst durchführen können, nicht selbst gucken können, wie fit ist der, wo tut's, wo zwickt's, wo sehe ich irgendwas auf dem MRT. Warum ist Tua wohl der Einzige, der aktuell irgendwelche Workout-Tapes rumschicken muss? Weil es, glaube ich, wirklich für ihn ums nackte Überleben geht. Ich glaube, dass es mehr und mehr Teams gibt, für die er nur der Nummer 3 Quarterback ist aktuell. Einige sogar, wo er nur der Nummer 4 Quarterback ist. Also ganz ehrlich, da bin ich auch auf eure Meinung zu gespannt, aber ich würde mich nicht wundern, wenn Tua tatsächlich nicht unter den Top 5 weggeht und vielleicht sogar nicht mal unter den Top 10. Wir haben noch 2 Wochen, da kommt noch viel ins Rollen in der NFL und das ist dann auch so ein, das, guckt euch die letzten Jahre in der NFL an im Draft, ja, wie dann so Spieler plötzlich so wahnsinnig abrutschen, weil irgendwie ein Medical ist. Und wenn das erste Team, wo man dachte, für die ist das ein Perfect Fit und die sagen nein, dann fängt der Nächste an zu überlegen, oh, vielleicht, ist, hast du jedes Jahr und bei einem Spieler mit so viel Charisma und so viel Hype und so viel ist es noch auffälliger. Deswegen, ich wäre nicht schockiert, wenn Tua tatsächlich weiter rutscht, als wir alle gedacht hätten, weil am Ende doch viele GMs hier im Headcoach sagen, ich weiß, du hättest den gern, aber das ist mir zu teuer. Das Risiko ist mir zu groß. Ich bin gespannt. Vielleicht liegen wir auch am Ende völlig daneben, aber wie eben schon gesagt, die Tendenz in Miami ist ja, Justin Herbert ist eher der Spieler, auf den sie scharf sind. Das kommt sicherlich auch nicht ganz ohne Grund. Das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun. Und wer weiß, was dann auch noch passiert. Lassen wir uns überraschen. Also, das war jetzt mal meine Gedankenspiele, nennen wir es mal so, zum ganzen Thema Quarterback. Wer könnte da vielleicht plötzlich noch von links reingrätschen? Oder wer hat plötzlich doch gar keinen Bock? Und was ist eigentlich mit Tua los? Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr auch noch ein ganz anderes Team, wo ihr sagt, was ist mit denen? Ich glaube, die werden alle überraschend einen Quarterback draften. Haut's einfach raus. Lasst mich wissen. Was nicht fehlen darf, ist ein kleines Sachmachstolle. Letzte Woche gab gut was los unter meinem Mockdraft. Möchte mich für den Fehler entschuldigen. Ich weiß nicht, wo ich da war mit meinen Gedanken. Tatsächlich haben die Patriots natürlich dieses Jahr keinen Second-Round-Pick. Noch nicht. Noch nicht. Sei mal dahingestellt. Mein Fehler. Ansonsten paar interessante Sachen. Kann ich auf alles eingehen. Also sorry, so Sachen von wegen, gib mir mal dein komplettes Team, was du draften würdest. Offensive Special Teams, die Zeit finde ich aktuell leider nicht. Sorry dafür, aber ich habe ein paar Sachen trotzdem bekommen und da will ich auch mal drauf eingehen. Hier haben wir zum Beispiel PG. Der fragt, sag mal Stolle, würdest du als GM der Chargers hochtraden? Wenn ja, für welchen Quarterback und warum für den? Was würdest du am Picks dafür abgeben? Schwierig. Ich habe es in einem Mockdraft gemacht und natürlich sagt mein Mockherz, dass die Chargers sich auf jeden Fall mit dem Thema Hochtraden beschäftigen werden. Aber realistisch muss man auch sagen, es ist nicht so wahrscheinlich, dass sie das tun werden. Sie haben nur 7 Picks in diesem Draft, in jeder Runde genau ein. Das ist nicht übermäßig viel. wenn du jetzt sagst, du gehst hoch, dann kannst du schon mal dich von deinem Zweitrunden-Pick verabschieden und womöglich, je nachdem wie hoch, noch von einem weiteren Pick in diesem oder im nächsten Jahr. Fände ich ziemlich heftig, fände ich ziemlich riskant. Ich bin zwar der Meinung, dass die Chargers viel besseren Kader haben, als ihre Bilanz letztes Jahr gesagt hat. Wissen wir alle, ich glaube, die Chargers waren vielleicht die große Enttäuschung der Saison. Also da kann man grundsätzlich schon mal davon ausgehen, die Chargers werden viel besser sein dieses Jahr. Nichtsdestotrotz wäre ich überrascht, wenn sie wirklich hoch traden würden. Wie auch immer, welchen Quarterback, ob nun hochtraden oder nicht, welchen favorisieren, hatten wir ja eben wahrscheinlich schon so ein bisschen angesprochen, das ganze Thema. Ich persönlich bin auch ein bisschen mehr ein Justin Herbert-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme Joe Burrow, nehme ich einfach mal raus, weil der wird dann eh schon weg sein. Aber ich bin ein bisschen mehr Justin Herbert-Freund. Mochte den eigentlich schon immer, weil ich einfach das Gesamtpaket gefällt mir einfach. Der Typ ist halt irgendwie 2 Meter groß, extrem athletisch, mega arm, ist eher von der ruhigen Fraktion. Vielleicht ist auch das so ein bisschen das, was immer Punkte kostet heutzutage. Ist nicht so flashy. Ja, man kann sich immer die Frage stellen, hat er sich wirklich noch extrem entwickelt in den letzten 2 Jahren oder war 2017 vielleicht wirklich sein ja, ich er hat natürlich auch nochmal, ne, auch nochmal ein paar Veränderungen gehabt im Trainerstab und so weiter und so fort. Ich mag ihn einfach ein bisschen mehr als Tour. Aber das bei Tour ist es für mich halt auch das ganze Verletzungsding. Und ich rede nicht nur von der Hüfte, habe ich ja eben schon angesprochen. Deswegen, ich würde als GM wahrscheinlich eher auf Herbert gehen als auf Tour. Aber hochtraden wird schwierig. Und die Frage ist, holen die Chargers tatsächlich wirklich einen Quarterback am Ende? Es ist sehr ruhig, finde ich. Man hat davon gehört, dass sie verschiedene Offensive Linemen schon interviewt haben, getroffen haben, wie auch immer haben. Aber das Thema Quarterback, also ich weiß nicht, es brodelt nicht so wahnsinnig doll in der Hinsicht, muss man ganz ehrlich sagen. Lassen wir uns überraschen. Nils D. fragt, sag mal Stolle, kannst du dir vorstellen, dass ein Team Josh Rosen nochmal eine Chance gibt? Bei Miami wird er ja wohl keine Rolle spielen, eventuell ein Team wie die Saints oder die Bucks, wo er noch hinter einem erfahrenen Quarterback lernen kann, ist tatsächlich schwierig, ne? Krass, wie schnell sowas gehen kann, dass du von einem Top-10-Pick und alle, ich weiß noch, haben die Cardinals gefeiert, dass sie ihn mit Nummer 10 bekommen haben, wo alle anderen durchgedreht sind wegen dem Quarterback und sie haben da ruhig gesessen und ihn bekommen und ein Jahr später wurde verkauft und noch ein Jahr später diskutiert man, ob der Typ überhaupt nochmal den Hauch einer Chance irgendwo haben wird. Das ist schon heftig und das ist auch für mich immer noch nicht ganz greifbar, wie jemand so schnell so unten durch sein kann, weil man ja auch immer bedenken muss, ist jetzt nicht so, als wenn er ein goldenes Löffelchen, ein goldenes Gäbelchen hatte und alle Waffen und die geilste O-Line und hat es einfach verbockt. Sondern der Junge hatte natürlich auch immer einen schweren Stand in den beiden Jahren. Also überzeugt hat er dennoch nicht. Das ist überhaupt keine Frage, aber er hat auch nie gefühlt die Chance bekommen, die wirkliche Chance, es einfach mal zu lernen und richtig zu machen. Ja, es ist die Frage. Davon ausgegangen, dass Miami einen Quarterback nehmen wird mit einem ihrer 3 First-Round-Picks, ist es natürlich so, dass er dann in Miami keine Zukunft mehr haben wird. Was dann passiert? Ich kann mir gut vorstellen, dass sie versuchen werden, ihn dann am 2., 3. Draft-Day zu traden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Teams gibt, die da Interesse haben. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Karriere hier noch lange nicht vorbei ist. Es macht wahrscheinlich schon Sinn, irgendwo mal 1-2 Jahre ganz in Ruhe lernen zu können. Und vielleicht auch mal so ein bisschen Abstand zu bekommen, weil ich glaube, das ist auch für den Kopf nicht einfach, wenn du so schnell so hochkletterst und so tief fällst, damit umzugehen ist, glaube ich, verdammt schwierig. Deswegen, die Saints sehe ich eher nicht, die sind, glaube ich, ziemlich verliebt in Taysom Hill, die Bucks durchaus dann eher denkbar, dass die das Interesse hätten, mit dem was zu lernen. Ich könnte mir auch nur irgendeinen vorstellen, an sich, ja. Also gäbe schon einige Teams, vielleicht die Steelers, wer weiß, sie brauchen irgendwie auch eine Lösung nach Big Ben, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste und die beiden anderen, die da rumrennen. Also, ne, es gibt schon genug Optionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nächste Saison noch in Miami spielt. Nur das ist klar. Und noch ein Hammer. Der Kevin Benton fragt nach Draft-Sleepern. Ja, die habe ich tatsächlich noch ein bisschen unterschlagen, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Bin ich noch gar nicht so wirklich zugekommen. Dann nehmen wir sie jetzt einfach so hier mit, die Draft-Sleeper. Ich habe mal vier rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Der erste ist Antonio Gandy Golden, Wide Receiver Liberty. Liberty, sicherlich ein Überraschungsteam gewesen. Galt eigentlich für mich vor der Saison als absolutes Kanonenfutter, als Non-Conference-Team, Independent-Team. Aber dann am Ende bowlen gegangen. Richtig starke Saison. Und das hatte sehr viel mit ihm zu tun. Einer der erfolgreichsten Wide Receiver der letzten Saison gewesen. Aber irgendwie wenige haben ihn auf der Uhr. Ne? Er ist groß, 6 Fuß 4. Jump Balls, also sein Ding, sehr stark im offenen Feld. Speed und Explosivität, die fehlen sicherlich bei ihm ein bisschen. Weshalb er natürlich und auch, weil er eben für Liberty gespielt hat und nicht für eine große Uni, natürlich nicht der große Name ist. Und es wird ihn halt kosten in der Draft Class, an der so wahnsinnig viele talentierte Receiver sind, kannst du damit rechnen, dass der Junge irgendwo erst in der fünften Runde aufgerufen wird. Logan Wilson, Linebacker Wyoming, finde ich ein spannendes Prospect. Ist irgendwie, ja, ist er dieselbe Uni wie unsere Zoscher-Brüder. Ist ehemals Cornerback gewesen, umgeschult, dann Linebacker-Safety. Also weiß er, wie man covern kann. Vielseitig einsetzbar. Hat aber scheut sich nicht davor, auch auszuteilen. 35 Tackles for Loss im College gehabt. Ist sicherlich einigermaßen ausbaufähig, das Ganze auf Linebacker, aber ich glaube, in der, sage ich jetzt mal, modernen NFL, in der man so Spieler gerne sieht, so vielseitig einsetzbar sind, wird sich schon irgendjemand in der vierten, fünften Runde finden, der sagt, mit dem Jungen können wir arbeiten, aus dem können wir was machen. Ein ganz spannender Prospect ist für mich noch JJ Taylor, Running Back Arizona. Der Junge ist ja wirklich so groß mit Hut. 5 Fuß 5, der ist tatsächlich nochmal irgendwie 6, 7 Zentimeter kleiner als Maurice Jones-Drew. Und das war ja schon eine kleine Kampfmaschine. Also Taylor ist ein sehr kleines Kraftpaket. Auch nicht übermäßig schnell, ja, dass er jetzt bei der Combine total gerockt hätte. Ich glaube 4,61 oder so gelaufen. Aber gute Hände, vielseitig einsetzbar und in der heutigen NFL denkst du dann halt an Dion Lewis oder James White, ja, an solche Spieler, die dem Spiel durchaus ihren Stempel aufdrücken können. Und ich glaube, so einer wie der Taylor, das ist so einer, den kann man dann auch, ich denke mal, so sechste Runde kann man schon mit ihm rechnen. Und ein Quarterback darf natürlich nicht fehlen auf der Liste, ganz, ganz klar. James Morgan, Florida International. Ich finde, Quarterback ist dies Jahr. Du hast die Top 3, dann hast du Jordan Love, wo man, finde ich, wie gesagt, irgendwo zwischen zwischen Top 10 und Top 50 hängt. Dann hast du From und Eason hinterher, die so, From wird immer ruhiger um ihn. Jalen Hurts, da ist tatsächlich in den letzten Wochen eine Menge abgegangen, was Hype angeht. Nicht Hype, Hype, erste Runde, aber tatsächlich. Wer mir vor der Saison gesagt hat, Jalen Hurts könnte Ende zweite Runde weggehen, den hätte ich ausgelacht. Wahnsinnige Entwicklung genommen, auf jeden Fall. Gern wird geredet über den Gordon von Washington State. Ha, ist natürlich auch so das Minshew-Thema. Ich bin da skeptisch. Ich finde, die Quarterbacks von Mike Leach haben über die Jahre hinweg, guckt auch mal bei Texas Tech, da war fast nie irgendwas dabei, was NFL-tauglich war. Sehr, sehr selten. Da sind großartige Zahlen, aber jetzt nicht gerade die talentiertesten Quarterbacks. Und ich finde nicht, dass Gordon auf demselben Level spielt wie Minshew. Aber ich mag James Morgan. Der Typ ist nicht. Der ist nicht das, was man heutzutage gerne sieht. Nämlich überhaupt nicht athletisch. Das ist schon eher ein Klotz auf dem Feld. Das ist für mich ein ganz klassischer Gunslinger. So in der guten alten Brett Favre-Manier. Der Typ ist tough as nails. Der Typ geht durch Wände. Hat Eier, ist ein absoluter Leader, hat einen brutalen Arm. Da ist viel roh an ihm. Da muss man noch viel schnitzen und schleifen und feilen. Aber ich glaube, der Junge hat das, was du brauchst, das Mojo, was du brauchst, um in der NFL sich durchzusetzen. Wir haben alle schon genug Quarterbacks gesehen, die wahnsinnig viel Talent haben und es einfach nicht aufs Feld bekommen haben. Und auf 10 von denen kommt eben einer wie ein Morgan oder wie ein Gardner Minshew letztes Jahr. Den hat ja nun auch niemand auf der Rechnung gehabt, aber der hat halt einfach diesen Swag und diesen ich will und ich krieg es hin. Die Patriots sollen ja schon deutlich Interesse signalisiert haben an ihm. Ob das am Ende wirklich ernst gemeint ist, weiß man natürlich nicht, aber ich mag James Morgan und das ist für mich so ein, ich denke mal, wir reden auch über 5. Runde. Das ist ein Sleeper, auf jeden Fall für mich. Ja, das waren die Fragen jetzt aus Sag mal Stolle hier für diese Woche, die ich mir rausgepickt habe. Lasst mich auch, wie gesagt, auch diese Woche wieder gerne einfach, was euch so durch den Kopf geht. NFL, XFL, was auch immer, haut es raus, College Football, auch da gibt es ja viele, viele Fragezeichen, wie es überhaupt weitergeht und so weiter und so fort. Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns freudig diskutieren, denn es war ja nur ein Monolog. Also was auch immer ihr noch an Meinungen habt oder Ideen, haut's raus und sonst wie immer, eure Fragen sind sehr willkommen. Macht's gut, bis nächste Woche.